So, wir befinden uns da im Sommer 2013 eigentlich auf unserer Podcast-Reise durch dein Leben und bewegen uns schon langsam Richtung Herbst, genauer gesagt Richtung September 2013. Und da hat das begonnen, was du bis heute machst. Auch das ist in gewisser Weise ja unüblich, dass ein junger Mensch heutzutage nur 12 Stimmt. Jahre bei einem und demselben Unternehmen ist. Mindestens 12. Vielleicht hören wir uns in 20 Jahren wieder und rekapitulieren wieder. Du bist zum ORF gewechselt, zum ORF Sport, um genau zu sein. Gib unseren Hörern vielleicht ein bisschen einen Einblick. Mir ist klar, es ist 12 Jahre her, das schaut auch heute vielleicht ein bisschen anders aus, aber gewisse Praktiken, gewisse Schritte sind in einem Recruiting-Prozess trotzdem immer gleich. Wie war das bei dir? Was hast du durchlaufen müssen? Ist der Kontakt über Kontakte zustande gekommen? Hast du die Initiative beworben? Wie viele Runden hast du durchlaufen müssen? Einfach erzähl mir das bitte, was du heute von damals noch so prägend im Kopf hast.
Ja, also beim ORF gibt es ein Assessment Center. Das ist relativ streng und sehr strukturiert. Dieses Assessment Center muss jeder durchlaufen, der zum ORF will, möchte und dort einen Job kriegt. Und ich habe mich damals für dieses Assessment Center angemeldet. Man kann sich initiativ bewerben, dann wird man eingeladen für das Assessment Center und dann ist man dort, ohne jetzt aber einen Job zu haben. Also ich habe mich nicht auf eine Stelle beworben, sondern ich habe das Assessment Center gemacht, weil ich einen Job beim ORF wollte, aber es hat keinen konkreten Job gegeben. Aber einfach nur mal, damit ich es habe, damit ich was im ORF machen kann. Wenn ich es nicht gehabt, wenn ich es nicht geschafft hätte, hätte ich beim ORF nichts arbeiten können.
Also es ist ein bisschen so wie ein Visum, das man beantragen
muss. Ja, kann man so sagen. Es gibt umgekehrt ein Assessment Center für Jobs, die ausgeschrieben sind. Bei mir war es eher Initiativgeschichte.
Aber ohne Assessment Center fixt kein Job im
ORF. Genau. Ja. Und ja, das ist ein zweistufiger Prozess. Zum einen gibt es einen schriftlichen Test, Wissenstest, Logik, Radio-Kurzmeldungen schreiben und so weiter. Also so ein paar Dinge. Und der zweite Teil ist, ich glaube, in 3 oder 4 Teile unterteilt. Da ruft ja auch ein Assessor an oder ein Jurymitglied praktisch spielt einen Interviewpartner, einen potenziellen Interviewpartner. Und du musst den überreden, über ein gewisses Thema mit dir sprechen zu wollen vom Mikrofon. Was natürlich total komplex ist, weil man sitzt dort, das Junge hat eigentlich überhaupt keine Ahnung, was da auf einen zukommt. Und die wissen natürlich schon, wie man jemanden auch in Schwierigkeiten bringt, in die Bredouille bringt. Da muss man sich irgendwie rausmanövrieren und den halt versuchen zu überreden. Jetzt fiktiv ein Interview zu geben, beispielsweise. Man muss sich selbst vorstellen, selbst präsentieren. Präsentation gibt es. Man muss einen potenziellen Fernsehbeitrag skizzieren, wie man ein gewisses Thema aufarbeiten würde. Also das sind so Themen, die man dort vorstellen muss. Ich glaube, 4- oder 5-köpfige Jury war das damals aus unterschiedlichen Ressorts vom ORF. Also kann Radio sein, Kultur, Sport, wie auch immer, auch aus der Geschäftsführung teilweise. Es ist total unterschiedlich, wie diese Jury zusammengestellt ist. Und beim ersten Mal bin ich durchgefallen. Da habe ich den Vormittag, also praktisch den ersten Teil geschafft, diesen Wissenstest und schriftlichen Test, und den zweiten Teil nicht. Und den darf man nur ein zweites Mal machen. Das habe ich ein zweites Mal gemacht, bin dort hingegangen und da hat es dann funktioniert. Man darf aber den nur zweimal machen. Also wenn du beim zweiten Mal nochmal durchrasselst, bist du weg vom Fenster.
Bekommt man Feedback nach dem ersten Teil?
Man hat ich erinnere mich nicht mehr so genau dran. Man bekommt die Punktezahl, glaube ich, und wie viel gefällt hat. Und ich glaube, so ein Hinweis, was jetzt der Part war, der nicht gepasst hat, ja, das hat es gegeben. Da habe ich nachgefragt.
Welcher Teil war es bei dir?
Ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Ich glaube, dass was beim Telefonat ein bisschen schiefgelaufen ist. Aber Beim zweiten Mal, ja, ich weiß auch nicht, ja. Aufgelegt, einfach aufgelegt. Interessiert mich nicht.
Gut, ja. Da halt nicht.
Und ja, beim zweiten Mal habe ich es halt noch einmal probiert und dann hat es geklappt. Wie wohl ich jetzt im Nachhinein weiß, dass das dann nicht funktioniert hat mit dem ORF, wenn dieser zweite Teil auch negativ ausgefallen wäre. Und hätte ja passieren können.
Wie bist du dann zum Sport gekommen? Du hast das Assessment Center im zweiten Anlauf geschafft. Ja. Wie geht es dann weiter?
Da habe ich
deponieren?
Ja,
oder
da
sagen Sie dir, wo es hingeht?
Was es noch gibt, genau, ist ein Live-Einstieg, den man machen muss dort. Also man stellt sich hinter so eine Wand und man muss ein Radio-Live-Einstieg 1 Minute 30 von, ich glaube, bei mir war es das U2-Konzert oder so. Man hat sich da was aussuchen können. Nicht das U2-Konzert. Man muss sich melden, kurz vor dem Konzert, vor dem Happelstadion. Also das war eine Aufgabe, die haben wir machen müssen. Unter anderem, weil es mir gerade einfällt. Und ich habe das dann gemacht gehabt, habe es geschafft gehabt, aber ja, war dann so. Also ich habe es, weiß aber nicht, was ich damit mache. Vielleicht, ich habe schon überlegt, na, vielleicht probiere ich es beim Landesstudio, ich gehe zurück nach Kärnten, probiere es beim Landesstudio. Ja, hätte ja sein können, hätte mir sicher auch Spaß gemacht. Und in dieser Jury, die dort war, habe ich das Glück gehabt, dass der damalige Fußballchef gesessen ist. Gerhard Lackner, der mittlerweile in Pension ist, der jetzt vor kurzem mal die Herbert Prohaska-Dokumentation gemacht hat für ORF1. Und der war, ist dort drin gesessen. Ich habe aber keine Ahnung gehabt, wer Gerhard Lackner ist. Lieber Gerhard, wenn du das hörst.
Seine eine Legende.
Wir werden es ihm zukommen lassen.
Ja. Und der ist dort drin gesessen. Das war im Nachhinein mein Glück, weil der offenbar gesehen hat, okay, ich will zum Sport, mich interessiert es und dem hat es offenbar getaugt, was ich da gemacht habe bei dieser Präsentation. Und dann ist der Kontakt so entstanden.
Gratuliere, du hast das Assessment Center geschafft. Du hast die richtige Person, da sind wir wieder beim Thema.
Thema
wahrscheinlich
Glück.
In einem für ihn guten Zeitpunkt gecatcht. Er hat es erkannt, hat dich gefragt und der Deal war besiegelt. Also der Job war besiegelt. Und ich erinnere mich, wenn man über sowas spricht, so der erste Vollzeitjob im eigenen Leben auch immer gern an meine Zeit bei Lola 1 zurück. Einfach wenn man, wir haben das in der Episode mit dem Rainer Geier auch besprochen, wenn man bei Lola sehr früh sehr viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum bekommt. Ich habe noch, weiß ich nicht mehr genau, aber circa nach 3 oder 4 Monaten meine erste Aufmacher-Geschichte geschrieben, 3 Meter aufs Draten über was.
Marko Arnautović, oder?
Thomas Wanek, Einberufung ins NHL All-Star-Team. Ich habe mir gedacht, du, als Eishockey-Freak kann ich dir die Frage stellen. Also sozusagen auch Learning by Doing auf sehr großer Bühne, egal ob beim ORF Lola 1, dann später bei Rapid, dann jetzt beim ÖFB. Alles, was du tust, was du kommunizierst, lesen halt nicht 300 Leute vom örtlichen Dorfclub, sondern zigtausend. Und ist es bei dir vielleicht ähnlich der Fall gewesen? Oder hast du schon einmal nach dem Assessment Center dann einmal auch, weiß nicht, ein halbes Jahr bei Lola hat es geschossen, Lehrredaktion machen müssen, um langsam hineinzuschnuppern?
Also blitzschnell geht es nicht, dass man gleich auf einen Fernsehbeitrag macht, weil es ist doch ein Unterschied, ob ich eine Geschichte mache für einen kleinen Sender oder für die Hauptnachrichten im Sport mit 1 Million Fernsehzuschauer. Und da wird man schon sukzessive rangeführt. Also man kann nicht gleich alles machen, auf keinen Fall. Das wollte ich ja nicht. Das habe ich mir auch nicht zugetraut am Anfang, weil es doch alles neu ist, ist riesig. Der Königlberg, eindrucksvolles irgendwie Gebäude, also so ORF-Zentrum.
Königlberg,
ja, wirklich, definitiv. Also auf jeden Fall. Neue Leute, neues Umfeld. Also das hat schon gedauert. Ich war glücklich, dass es so war, weil es vielleicht in vielen Firmen oder Unternehmen ein bisschen anders ist, wo man reingesetzt wird, sag jetzt mach. Aber da ist man sukzessive dann herangeführt worden. Man hat natürlich viel probieren können, man hat Texte geschrieben, man hat Bilder gesucht. Das wurde dann auch angeschaut, verbessert. Steuerung A entfernen. Ganzer Text weg. Aber ja, das sind Lern, Lernelemente, die extrem gut, und das darf man sich auch überhaupt nicht zu Herzen nehmen. Habe ich mir auch nicht zu Herzen genommen, weil wenn das einfach Schmafu war, was ich da geschrieben habe, und das nicht gut war, dann war es so. Und da hat man was daraus gelernt. Und das ist so dann ja monateweise ein bisschen mehr geworden.
Du hast uns von deinem ersten Beitrag im Landesstudio Kärnten erzählt. Du hast uns von wie heißt der? Aquarino? Vom Maskottchen erzählt, Momente, an die du dich dein Leben lang zurückerinnern wirst. Aber wahrscheinlich gibt es auch beim ORF solche Momente. Was waren deine ersten Geschichten, Beiträge, die da immer im Kopf bleiben werden? Der erste Kommentar, der erste Moderation?
Die erste Geschichte, ich glaube, das war eher Eishockey-Geschichte oder Tour de France-Geschichte für... Zeit im Bild, da hat es noch im Zipfleisch einen Sportteil gegeben. Das wurde dann ein bisschen verändert. Mhm. Am Anfang war ich nämlich in der Zeit im Bild-Redaktion in dem Bereich Sport. Da hat es noch ein Mini, zwei oder drei Leute gegeben, die das gemacht haben. Das wurde dann verändert. Aber ich habe keine genaue Erinnerung mehr, was mir wirklich meine erste Story war. An was ich mich ganz genau erinnere, ist mein erster größerer Live-Kommentar, weil damals haben wir noch die Bundesliga großflächig übertragen, Sonntag Live-Spiel, und ich glaube, das war 2014 oder 2015, da ist der Thomas König, Kollege, ein Kommentatorenkollege, krankheitsbedingt ausgefallen. Das war im Sommer und es war einfach niemand mehr da, und dann haben sie mich gefragt, ja, kannst du nach Salzburg fahren, Salzburg gegen die Austria kommentieren, und ich habe davor halt relativ wenig kommentiert. So ein bisschen was einmal auf Sport Plus und ja, genau. Und das war ORF1-Partie und Salzburg gegen die Austria ist jetzt auch nicht irgendein Match.
War übrigens auch die erste Live-Übertragung, Bundesliga-Live-Übertragung im ORF, damals noch im Stadion Lehn. Müsste gewesen sein, Saison 94-95. Ist, glaube ich, um die Meisterschaft gegangen.
Ich hoffe, da waren wir nicht dabei.
Ich hoffe, ihr erzählt es komplett. Schaut es mit der was
an. Ich höre das erste Mal.
Ja, dann, ich bin felsenfest davon überzeugt. Erstes ORF-Live-Spiel Salzburg gegen Austria. Ja. Das wollte ich nur sagen, passt ganz gut zu deinem ersten.
Was heißt erstes, dein erstes ORF-Live-Spiel, das du gesehen hast? Oder?
Bundesliga-Live-Spiel im ORF. So, und wenn das jetzt
das
nicht
halte
stimmt.
Das halte ich für sehr gewagte These. 1994, sagst du.
Ja, muss die Saison 94-95
sein. Halte ich für sehr spät, aber gut.
Können wir alles überprüfen. Ja.
Im ORF-Archiv. Daniel schaut dann
fix richtig, liebe Hörer.
Ja, und das war natürlich aufregend, weil Dienstreise dorthin ins Stadion, 15-20.000 Leute im Stadion, und man ist zum ersten Mal praktisch auf der großen Bühne und sollte halt kein Blödsinn reden, wenn das rote Licht angeht. Das war schon sehr aufregend, also an das kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. An diese erste Begebenheit. Aufregend war, weil ich relativ schnell zum Nationalteam, zum ÖFB-Nationalteam gekommen bin dann. Da haben wir vor der Euro 2016, dieser Euro in Frankreich mit Marcel Koller, waren wir auf Trainingslager mit und mit dem ÖFB-Team überall herum bei Lehrgängen da in Österreich, in Alicante waren wir mal in Spanien und also es war wirklich vielschichtig und cool, dass man da so schnell einmal reingekommen ist und dafür hat machen können, auch eben mit Sportlern, die wirklich jeder kennt, und das war schon eine sehr lehrreiche Zeit, weil es eben doch lässig war, wenn der David Alaba vor dir steht und du als relativ junger Reporter noch mit dem plaudern kannst, mit dem ein Interview machen kannst. Das sind auch einprägsame Momente gewesen.
So, ich zitiere einen Website-Beitrag sport.of.at anlässlich des letztjährigen 50-jährigen Jubiläums der österreichischen Fußball-Bundesliga. TV-Premiere, Doppelpunkt. Am 2. April 1995 wird erstmals ein Spiel live im Fernsehen übertragen. 932.000 Zuschauer sehen live in ORF1 die Partie SV Austria Salzburg gegen Austria Wien. Herzliche Gratulation, Simon Peter Karamza. Lorenz, du darfst fortsetzen. Ich hoffe, du
bist nicht zu sehr geflüstert. Nein, Kompliment, sehr stark. Zwei Dinge dazu. 1995, da hätte ich den ORF eben früher eingeschätzt in seiner Berichterstattung. Und 932.000 Zuschauer, hast du gesagt, das ist für ein Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga sehr, sehr viel. Also das ist, muss man sagen, Hut ab und Gratulation, dass du da so ein Gedächtnis hast.
Ja, sehr gerne.
Jetzt kennen wir dich, Daniel, vom Kommentieren, Moderieren, aber nimm uns so mit auf, wie läuft so eine Woche, ein Monat beim ORF für dich im Daily-Business ab? Da ist ja viel redaktionelle Basisarbeit, sage ich mal, wahrscheinlich mit dabei.
Es ist extrem unterschiedlich. Also keine Woche ist wie die andere bei mir, bei uns generell. Man ist total flexibel, man wird, hat unterschiedlich lang frei, man hat unterschiedliche Dienste, die zu unterschiedlichen Zeiten anfangen. Also es kommt immer darauf an, was halt ansteht. Gibt es ein Großereignis, das ist auch immer wichtig, da ist dann natürlich praktisch eine Urlaubssperre, also da geht keiner auf Urlaub, sondern da agiert man als Team und versucht es bestmöglich zu machen. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich einen Tag hätte, der gleich ist wie der andere. Also unsere Kernzeiten sind immer ab Mittag eigentlich, also am Vormittag passiert bei uns relativ wenig, weil halt der Sport ja am Nachmittag passiert. Und Wochenende natürlich, also Samstag, Sonntag.
Wie sehen deine redaktionellen Tätigkeiten aus? Man kommentieren, moderieren kann sich jetzt jeder was vorstellen. Da haben wir deine Stimme im Ohr. Aber wie schaut es mit redaktionellen Tätigkeiten aus?
Kommt auch darauf an, was man macht. Wenn ich zum Beispiel eine Eishockey-Sendung plane, dann muss man sich um die ganzen Inhalte natürlich kümmern. Die Pausen-Stories, Interviewpartner, Abläufe, Werbezeiten eintragen, Trailer eintragen, mit den Experten telefonieren, mit den Trainern telefonieren, bestenfalls auch mit Spielern telefonieren, Infos einholen, ja, Recherche im klassischen Sinne, würde ich sagen, Vorbereitung auf einen Live-Kommentar oder auf eine Moderation. Wenn man einen Beitrag gestaltet, was ja auch sehr oft der Fall ist, dann gibt es die Redaktionssitzung bei uns, dann werden Dinge zugeteilt. Ich bin jetzt im Fußballressort eigentlich und dann bekommt man dann eine Story oder eine Geschichte.
Wie viele Leute arbeiten im ORF Sport oder in der Sportredaktion?
Also es sind hier über 100, aber nagel mich nicht fest, ich weiß es wirklich nicht genau. Ich kann die genaue Anzahl der Redakteure, also das sind insgesamt die Leute, die in der Sportredaktion arbeiten, mit Produktion, mit Rechte-Manager, mit natürlich Sekretariat, mit Regieassistenten, also das ist ja sehr vielschichtig. Also wenn man sagt, es arbeiten nicht über 100 Leute in der Sportredaktion, sind es nicht 100 Leute, die Beiträge gestalten oder kommentieren, sondern der Großteil passiert im Hintergrund.
Und bleiben wir noch bei Zahlen, Daten, Fakten. Du bereitest dich vor auf aufs Kommentieren eines ÖFB-Länderspiels. Wie viele Stunden gehen da wirklich rein in deine Recherchen, die Vorbereitung, oder wann beginnt man damit, wie viele Tage vor dem Spiel?
Unterschiedlich, wenn man einen Vorbereitungstag hat. Das kann sein drei Tage vor dem Match, das kann sein ein Tag vor dem Match. Es ist unterschiedlich, je nach Dienstplan eben, wie sich das ausgeht. Wir haben ein sehr gut arbeitendes Archiv. Wir haben, vor allem was den Fußball betrifft, richtig gute Zahlen, die auch korrekt, verlässlich eingetragen werden. Sehr gewissenhaft wird es betreut von den Kollegen. Und vom Archiv bekommen wir eine Live-Match-Vorbereitung. Da sind drin von Duellen, die es in der Geschichte gegeben hat, von Statistiken, was Spieler betrifft, Spielorte, Stadien, Details, was den Bewerb an sich betrifft, Trainerinfos, also dieser Überblick. Die Detailarbeit obliegt an einem selber, also was ist einem wichtig. Mir war zum Beispiel wichtig, dass ich vor meinem ersten Ländermatch, das ich kommentiert habe, mit dem Teamchef noch plaudern kann. Das war natürlich ein bisschen, ist nicht so einfach, dass man am oder vor Match, einen Tag vor dem Match oder am Matchtag noch mit dem Teamchef kurz plaudern kann. Aber das ist mir immer wichtig, dass ich zumindest ein bisschen einen persönlichen Kontakt habe, ein bisschen ein Gefühl habe. Natürlich wird er mir nicht erzählen, wie die Aufstellung ausschaut oder wie man ja, was heute gegessen hat in der Früh. Aber es ist wichtig, einen Eindruck zu bekommen, irgendwie, wie spürt sich die Mannschaft an, wie ist das Gefühl so ein bisschen, wie ist es drumherum? Mir ist auch wichtig, irgendwie, wo übernachten die, wie ist die Anreise, hat das funktioniert, damit die einfach ein Gefühl kommt, wie die Mannschaft irgendwie in Form ist. Natürlich Details wie der und der Spieler ist angeschlagen, ich lasse ihn trotzdem spielen, werden wir nicht kriegen, klar, logischerweise.
Wobei das ja
kein es kann aber sein, Hintergrund. Genau. Es kann auch sein, dass was off-Records erzählt wird auch oft erzählt. Klar, kommt auf die handelnden Personen drauf an. Aber das ist mir wichtig, so einen persönlichen Touch reinzubekommen, dass man noch auf Sendung dann vielleicht sagen kann, wir haben uns heute noch getroffen. Oder ich habe mir dann noch im persönlichen Gespräch gesagt, das glaube ich, schafft so ein bisschen eine Nähe, ohne jetzt eine Verhaberung zu konstruieren, aber eine Nähe zwischen Mannschaft, Kommentar oder Moderation und Publikum, dass man ja einfach das ganze Konstrukt ein bisschen näher bringt, das ist sehr komplex ist eigentlich. Aber Vorbereitung, ja, haben wir einen Tag, einen Vorbereitungstag und da kann man sich entfalten, wie man möchte. Und jeder hat seine unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant, wenn man sagt, wie schaut das aus, eine Vorbereitung. Ich kann jetzt nichts herzagen, aber es gibt Kollegen, die zum Beispiel nur noch ausschließlich mit dem iPad arbeiten, die alles digitalisiert haben und hin und her wischen während dem Match Spielerinfos mit dem Stift vom Tablet, Spieler ausschneiden bei der Ersatzbank, also die Ersatzspieler dann reinfügen, wenn die Wechsel dann vollzogen werden. Also es ist extrem unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute arbeiten mit einem College-Block. Ich arbeite auch gerne noch mit Zettel. Ich habe einfach gern, wenn ich was angreifen kann. Ich klebe mir zum Beispiel die Aufstellung immer hin mit so Zettel, mit den Infos schon, die direkt bei den Spielern dabei stehen. Und ja, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die alle was für sich haben. Und jeder braucht so irgendwie seine Art und Weise, wie er sich am wohlsten fühlt, dann, wenn es zur Sache geht.
Sieht man eh mittlerweile bei sehr vielen TV-Experten, aber auch bei Kommentatoren, die Instagram-Story vor einem Sportevent, da ist immer eine Zettel- und iPad-Wirtschaft.
Zettelwirtschaft, aber irgendwie ist geordnetes Chaos.
Ja, man kennt sich
trotzdem aus.
Also Helge Beyer sehe ich es auch oft, der das recht regelmäßig postet.
Der sich sehr akribisch immer vorbereitet.
Absolut, also ich zoome dann, Helge, falls du das hörst, war ja auch bei uns schon zu Gast im Café aus Talk. Summe dann oft rein, weil ich lesen will, was steht auf den Zetteln und eben wie du sagst, die Aufstellung skizziert, aber unter jedem Spielernamen diverseste Infos, auch nicht immer dieselben, sondern wirklich auch auf den Spieler möglichst zugeschnitten, dass das jetzt im ÖFB-Cup, ÖFB-Cup nicht mehr geht, wenn es ein unterklassiger Verein ist, ist auch klar. Aber
das ist aber dann die apropos unterklassiger Verein, das ist dann natürlich interessanter nicht, aber das ist eine viel tiefgründigere Arbeit dann, wenn man so will, also viel detailliertere Arbeit, weil du kennst ja keinen Spieler in Wahrheit. Und ich will ja trotzdem wissen, wer ist das? Hat der irgendeinen Job? Mir ist es immer wichtig, aber wenn spielt Bundesliga gegen Landesliga, was arbeitet der? Was tun die in der Freizeit eigentlich? Vielleicht macht der das Tor, ja, der Kranfahrer schießt das Tor gegen Rapid. Das ist dann eine Story halt. Ja. Es ist so, ja. Das ist ja natürlich immer interessant. Das ist dann ein bisschen komplexer, weil natürlich ist es einfacher, wenn ich den Mbappé am Zettel habe. Ja, da weiß man eh alles im Grunde. Bis auf vielleicht einzelne detaillierte Zahlen. Komplexer, komplizierter, wenn man so will, oder ja, genauer muss man dann vielleicht sein, wenn man Mannschaften und Spieler hat, die man überhaupt nicht kennt. Die natürlich aber auch von Interesse sind, die man auch auf eine Ebene heben will, vielleicht mit den Vereinen, die höherklassig spielen, weil die haben es auch verdient, zum Beispiel im ÖFB Cup erwähnt zu werden.
Absolut. Und Sensationen gibt es in unserem Traditionsbewerb ja auf regelmäßiger Basis. Daniel, auch wenn man dich jetzt seit vielen Jahren als Kommentator von diversen Sportsendungen kennt, du auch im Fußball schon sehr oft im Einsatz warst und wir kommen dann bald dazu, auch da zunehmend größere Spiele kommentieren darfst. Aus meiner persönlichen Sicht hast du deinen ersten richtig großen Meilenstein erreicht, indem du so ein bisschen die Leitung der Eishockey-Berichterstattung also die Verantwortung dafür ein bisschen mehr übernommen hast, äußert sich primär dadurch, dass du halt Hauptkommentator bei den Eishockey-Übertragungen bist. Für all jene Hörer, die im österreichischen Eishockey nicht so verankert sind, das ist ein sehr spezielles Gebiet beim ORF, wurde jahrzehntelang vor allem von zwei Namen geprägt. Einerseits Erich Weiß, dessen Tochter Konstanze Weiß auch im Kaffeehaustag war, Episode 61. Zuletzt als Nachfolger von Erich Weiß war der Michael Berger Hauptkommentator im Eishockey. Also Namen, die im ORF-Sport ähnlichen Kultstatus haben wie Peter Elstner und Hans Huber im Fußball, Robert Seger Fußball und Skifahren, Gerhard Zimmer, the one and only im Tennis, aber auch Sigi Bergmann im Boxen. Wie hast du den Moment erlebt, als man dich gefragt hat, dir angeboten hat oder dich gezwungen hat, ich weiß es nicht, Nachfolger von Michael Berger zu werden und an der Seite von, für mich auch eine Legende, Peter Znenerlik, verdienstvoller österreichischer, ehemaliger Eishockeyspieler und seit vielen, vielen Jahren ORF-Experte. Mir taugt übrigens deshalb, weil er das perfekte Beispiel ist, dass er keine Verhaberung lebt.
Weil das stimmt.
Er haut teilweise das richtig stimmt. hin auf die, unter Anführungszeichen, eigenen Spieler, also die österreichischen Spieler, aber es ist pure Ehrlichkeit. So, ich schweife aus. Wie hast du deinen Moment erlebt, als du das Eishockey kommentartechnisch übernommen hast?
Das war ein schleichender Prozess. In Wahrheit, ich habe schon in den Jahren zuvor einiges an Eishockey gemacht, nie das Nationalteam, weil das hat also das österreichische Nationalteam, das hat der Michi immer kommentiert, war immer bei den Weltmeisterschaften und ich habe aber bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften immer Testspiele kommentiert, immer wieder. Ich habe mein Eishockey-Interesse von Anfang an bekundet, weil das habe ich von Beginn an gehabt, seit meiner Kindheit, das wollte ich ja unbedingt machen und es hat wenig Leute geben, die sich für Eishockey bei uns wirklich interessiert haben und ich war einer davon und bin dann relativ schnell dann dazugekommen. Also das ist bei uns ja ein großer Vorteil, wenn man wirklich ein Interesse hat und sich auskennt in dem Sport und das unbedingt machen will, dann wird man bei uns wirklich gefördert und dann in den meisten Fällen kann man das auch dann machen, was man sich vorstellt oder zumindest dort reinkommen und mitarbeiten. Und bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich habe dann einige Eishockeyspiele kommentiert und der Michi ist dann in Pension gegangen mit 65 war er, glaube ich. Und dann war irgendwie klar, okay, der Michi ist weg, wer macht das jetzt? Und
das war irgendwie logischer.
Ja, also aus meiner Sicht, ja, es war jetzt kein Prozess irgendwie bei uns. Wer kann das jetzt machen oder um Gottes Willen, jetzt ist da keiner, sondern ich habe das in den Vorjahren gemacht. Ich wollte es unbedingt machen, habe das natürlich auch bekundet. Großes Interesse, dass ich beim Nationalteam dabei sein kann und das habe ich dann machen können. Und das hat auch irgendwie funktioniert. Also es war Glück natürlich oder Glück, Pech, wie auch immer. Da Michi hätte es wahrscheinlich sicher gern länger gemacht. Aber er hat es, glaube ich, über 20, 25 Jahre gemacht und jetzt bin ich reingerutscht, sozusagen.
Eine ganz besondere Zeit hast du wohl im Mai 2024 erlebt, genauer gesagt bei der Eishockey-WM in Prag. Du hast auch da, spielt wieder das Glück ein bisschen eine Rolle, du hast das Glück gehabt, die aus zumindest österreichischer Sicht, vielleicht spektakulärste Eishockey-WM seit vielen Jahren zu kommentieren. Also es war es deine erste oder zweite?
Das war die, in Prag war es ja, die zweite.
Die zweite, ja. Also relativ rasch nach der Übernahme des Eishockey-Kommentars. Hast du schon eine richtige Wunder-WM wäre jetzt übertrieben, aber es war eine sehr denkwürdige, ja. Das stimmt. Es hat gegeben historische Momente, wie das 6-6 gegen Kanada nach regulärer Spielzeit, inklusive zwischenzeitlichen 1-6 Rückstand. So ehrlich bin ich, schauen wir heute einmal im Quartal noch den Kommentar von dir damals an, weil, wie du beim 6-6 von Marco Rossi auszuckst, sogar der Peter Znenerlich lacht. Also den habe ich noch nie lachen gehört, aber in dem Moment lacht er und sagt, na unglaublich. Sensationell und dann eigentlich fast noch getoppt im Spiel drauf, das 3-2 gegen Finnland, ich glaube unser erster Sieg gegen Finnland überhaupt, wo der Benjamin Baumgartner 0,2 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer markiert. Und wirklich auch merkbar in Österreich damals, was relativ untypisch ist für Österreich im Mai noch dazu, dass man ein Land ins Eishockeyfieber versetzt. Also da ist wirklich auch, sind auch die Leute informiert gewesen, die sich mit Eishockey jetzt eher wenig beschäftigen. Und ich habe es da eh damals auf Instagram geschrieben, du hast diese WM aus meiner Sicht herausragend kommentiert, genau das, was du vorher gesagt hast, also diese Emotionen, deswegen taugt mir Peter Elstner, Robert Seger und so, wenn man richtig auszuckt bei einem österreichischen Erfolg oder Sieg, dabei aber nie auch natürlich die Bodenhaftung verliert, finde ich einfach extrem cool und ich finde diese WM war sowas, wo das super rüberkommen ist. Erzähl uns vielleicht aus deiner Sicht einmal, nachdem ich jetzt wieder erzählt habe, wie ich das Ganze sehe, ich da aber nicht der Gast bin, wie das für dich war und was dir diese WM auch abverlangt hat, weil es ist ja doch recht stressig, alle zwei Tage ein Match, manchmal sogar täglich.
Also grundsätzlich ist die Eishockey-WM immer sehr anstrengend, weil wir ein Mini-Team sind, also das ist ein Kameramann, das bin ich und das ist der Peter Znenerlich. Wir sind zu dritt. Heuer haben wir noch einen Redakteur in Wien gehabt, also einen verantwortlichen Redakteur, der sich um die Sendung an sich gekümmert hat, weil wir viel im ORF1 übertragen haben. Und da braucht es dann schon jemanden, der den Überblick bewahrt, weil wir halt wirklich, also ich habe wirklich viel zu tun bei der Eishockey. Also das sind nicht nur die Spiele. Ich mache Drehs, ich gehe in die Fanzone, ich gehe in die Stadt. Wir überlegen uns immer was für Anmoderationen. Wir haben hinterm Match lange Live-Strecken, also oft 20 Minuten Nachlauf, die alleine praktisch in der Mixzone und bei den Interviews dann fülle. Und das ist oft so, es wird auch so gesagt, so jetzt noch 20 Minuten. Ja, dann musst du mal schauen, was du machst. Das ist aber die Herausforderung, das ist das Lässige bei der Eishockey-WM, dass man das Cut-Dog ist wie der andere. Also das haben wir grundsätzlich. Und natürlich sind es viele Spiele. Wir übertragen auch nicht nur Österreich-Spiele vor Ort, sondern wir immer zwei zusätzliche Spiele, Top-Spiele, die wir auch noch übertragen, wo wir auch in der Halle sind. Und es sind lange Tage, es sind intensive Tage, aber es sind extrem coole Tage. Natürlich kommt es immer darauf an, wie das Nationalteam performt. Also du hast Prag erwähnt, ein Jahr davor war Tampere, da haben wir nur knapp den Klassenerhalt oder das Nationalteam nur knapp den Klassenerhalt geschafft. Ist teilweise auch nicht ganz rund gelaufen. Gibt es einige Geschichten auch, auch bei uns auf Sendung, die dann ein bisschen mitgespielt haben mit Peter, mit Roger Bader, die sich ein bisschen nicht so gern also gehabt haben, sagen wir so.
Über mehrere Interviews hinweg war jetzt
aber,
eher
ein Aber das ein passiert, das ist ja okay, das soll Fernsehen auch sein. Und es ist ja schön, wenn sich ein Experte in seiner Meinung nicht zurückhaltet, sondern das sagt, was er sieht oder was er glaubt zu sehen. Und damit auch ein Teamchef oder wen auch immer konfrontiert. Es ist keine Streichelveranstaltung und das soll es auch nicht sein. Nur kurzer Sidestep. Zu Prag. An sich ist Prag die beste Stadt, in der man Eishockey-WM ausrichten kann, weltweit aus meiner Sicht, weil unglaubliche Eishockey-Begeisterung. Es war jedes Spiel ausverkauft, es war die Stadt bummvoll.
Viele österreichische Fans natürlich.
Extrem viele österreichische Fans, das kommt noch dazu. Überhaupt aus Europa eine super Stimmung. Das Bier ist günstig, kommt da dazu. Ja, ist ein Faktor. Also das hört man natürlich immer wieder bei den Fans, klar. Also die Gegebenheiten dort ideal, besser geht es eigentlich nicht. Die Halle super, ist zwar schon ein bisschen älter, aber riesig. Ich glaube 17.000 oder 18.000 Zuschauer passen rein. Also von den Gegebenheiten optimal. dann ist es für die Österreicher natürlich irgendwie ja, so ins Rollen kommen. Man ist da, man begleitet ein Match, aber ist sich eigentlich nicht bewusst, wenn man da oben sitzt, was da jetzt passiert, weil du das Kanada-Match angesprochen hast. Man ist 1-6 hinten. In der Pause haben wir analysiert, das, also schauen wir, wie Toni Pfeffer gesagt hat, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, schauen wir, dass wir halbwegs würdig da rauskommen aus der Nummer, aus diesem Match. Und ja, wir blicken vielleicht sogar noch dem Schlimmsten entgegen, mit einer zweistelligen Niederlage. Und dann kommt es auf einmal anders, innerhalb von Minuten eigentlich. Und man kann es sich ja gar nicht ausmalen im Vorhinein, man überlegt sich das ja nicht im Vorhinein, wie man das gestalten würde, wenn es so weit kommt, sondern es passiert und ich bin dann da und versuche das bestmöglich irgendwie zu begleiten. Und nachdem ich halt auch aus meiner Kindheit oder Jugend oder eigentlich aus meinem Leben immer Eishockey begeistert war und ich weiß, wie es ist, wenn man auf der Tribüne sitzt und Sensationen miterlebt als Fan, ich bin jetzt kein Fan, ich wollte kein Fan sein. Unsere Aufgabe ist ja nicht, Fan zu sein, aber ich glaube, in diesem Moment, wenn man gegen einen Rekordweltmeister einen Ausgleich schießt und zwar Aufholjagd, eine historische Aufholjagd schafft, kann man das durchaus sein und kann man Emotionen, oder ich glaube, soll man Emotionen zeigen. Als andere wäre nicht menschlich und als andere wäre, glaube ich, eigenartig. Und das spricht, also die Fanseele oder das Fanherz aus mir, trotzdem muss man natürlich Journalist bleiben oder Kommentator bleiben, aber also sachlich kann man da überhaupt nichts mehr sehen, wenn man Sekunden vor Schluss einen Ausgleich kommentieren darf und am nächsten Tag oder zwei Tage später was, oder was am nächsten, oder zwei Tage später, ja, war dann das Finnland-Match mit dem Sieg dann sogar noch. Und da ist man in so einem Flow irgendwie drin. Man versucht dann in den Tagen danach eigentlich irgendwie nur, dass man seine Stimme wirklich mit Tee trinkt und irgendwelche Gelo Revoice, also diese Tabletten, die man nimmt, für damit der Hals nicht kratzt, dass man da irgendwie einfach auch die Professionalität bewahrt und da weiter drin ist. Aber natürlich ist man sich dann erst nach der Sendung bewusst, dass da jetzt was Historisches passiert ist und Riesenglück, Riesenfreude gehabt, dass ich da dabei sein habe dürfen, weil das war einfach unvergesslich, glaube ich, aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Eishockey-Fans. Aber ja, wie du gesagt hast, es war sehr intensiv, weil damit ist es ja dann nicht erledigt. Okay, du spielst, das Nationalteam hat dann verloren in der Overtime. Okay, nächster Tag, nächstes Spiel. Und das Ziel ist nur immer Klassenerhalt. Alles andere wäre dann eine verkorkste oder misslungene WM. Man muss dann trotzdem schon den Fokus behalten und nicht alles hochjubeln. Da tut der Peter eh gut, Zenerlik, weil er sehr realistischer Mensch ist und nicht die Bäume in den Himmel wachsen sieht, sondern das durchaus gut einordnet aus meiner Sicht. Aber es war ja eine WM, die schon in die Geschichte eingeht, aber aufgrund des Nationalteams. Nicht wegen mir ist es wichtig, die Spieler so zu begleiten, dass es zu Hause Spaß macht, zuzuschauen. Hauptverantwortlich natürlich das Team mit der tollen Leistung.
Ich finde, der Harald Otter war Tennisjournalist und Fußballjournalist beim Kurier, auch zu Gast gewesen im Café aus der Stadt. Das finde ich ganz schön umschrieben. Er sieht sie, also als Printjournalist, aber er sieht sie in keinster Weise als Mittelpunkt der Geschichte, sondern er ist derjenige, der die Geschichte verkauft, aber jetzt nicht im Sales-Kontext. Und er sieht sie auch durchaus auch als Unterhalter.
Ist so, ja.
So, ich will jetzt vielleicht nicht als Kommentator, als Unterhalter gesehen werden, aber man hat schon einen Unterhaltungsaspekt in seinem Job auch dabei.
Und, genau.
Trotzdem werde ich mich immer erinnern an den Kommentar von Peter Elstner, wie der Toni Polster bei der WM 98 gegen Frankfurt das 1-1 gegen Kamerun eben kommentiert, in der 93. Minute. Und irgendwie so sagt, huiuiui, der war halt ja fast nicht reingegangen. Die Stimme überschlagt sie viermal in dem einen Satz. Und so, es gehört einfach essentiell dazu, dass der Kommentar dann auch super ist.
Man muss aber da schon, glaube ich, differenzieren, weil man kann in diesem speziellen Fall natürlich die Emotionen rauslassen, die wahrscheinlich jeder daheim gespürt hat, der vor dem Fernseher gesessen ist. Nur bei, unter Anführungszeichen, normalen Spielen, Österreich spielt zum Beispiel gegen Großbritannien, Ungarn, Italien, wie auch immer, da muss man schon ein bisschen das austarieren und nicht sich hinsetzen und sagen, okay, ich zucke jetzt bei jedem Österreich-Tor komplett aus, weil das wird dann auch nicht passen. Also dieses Gefühl, das entwickelt sich erst auch mit der Zeit, wann was passend ist. Und im Nachhinein habe ich natürlich viele Nachrichten gekriegt in Bezug auf das Match. Und man bekommt da mitunter auch nicht so schöne Nachrichten zwischendurch. Es hat mich natürlich extrem gefreut, dass mir die Leute geschrieben haben und sich bedankt haben und sie waren daheim und das war ein unglaublicher Moment und so weiter. Das, also ist richtig lässig. Unterm Strich will man sehr Arbeit machen. Wenn man die gut macht, wie wenn ihr zwar in die Arbeit geht, dann ist man zufrieden. Und das Komplizierte ist bei einem langweiligen Match oder vielleicht bei einem Match, wo es schwierig läuft, das dann irgendwie zu begleiten und so nach Hause zu bringen, dass es auch unterhaltend in irgendeiner Form sein kann. Mhm. Weil 5 Tore Rückstand im dritten Drittel gegen Kanada aufholen, ist das Beste, was einem passieren kann als Sportreporter. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. aber ja, das war so, das ist zack, zack gegangen und irgendwie denkt man da überhaupt nicht drüber nach. Erst wenn man dann die Spieler sieht unten, mit denen die Interviews macht, dann weiß man eigentlich, was denen gelungen ist, was für einen Moment sie gesorgt haben. Also schon schön.
Ja, und die Emotionen sind ja das, was den Live-Sport auch ausmacht und den Live-Sport wahrscheinlich auch so wertvoll macht für TV-Sender. Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt viel erzählt über deine tragende Rolle, die du mittlerweile im Eishockey hast. Du hast auch im Fußball mittlerweile ein gewisses Standing im ORF. Du warst bei der WM 22 im Einsatz, bei der Euro 24. Jetzt wird die WM 2026 kommen, hoffentlich mit österreichischer Beteiligung. Wie wichtig ist es, intern Lobbying zu betreiben? Jetzt hast du gesagt, beim Eishockey hast du schon gesagt, das Nationalteam würde ich gerne machen. Zeigst du bei anderen Sportarten auch auf oder ist es dann, ja, wie positioniert man sich im ORF? 100 Mitarbeiter, jetzt hast du gesagt, klar, sind nicht alle in der Moderation, nicht alle beim Kommentieren dabei, aber es gibt trotzdem einen großen Pool an Kommentatoren, Kommentatorinnen beim ORF, die Interesse haben, Live-Sport zu machen.
Beim Eishockey ist es überschaubar, das ist ja gut. Also da ist, ja, da habe ich noch einen guten Kollegen, mit dem wir uns das gut aufteilen, aber im Fußball ist es natürlich anders. Das ist so, weil du das Thema Lobbying angesprochen hast, das ist eigentlich nie ein Thema für mich persönlich gewesen. Also das ist wirklich ehrlich, ich bin nie zu irgendeiner Stelle gegangen.
Im Gegensatz zu den ersten 60 Minuten, jetzt ist ehrlich.
So, jetzt lassen wir das Erfundene weg. Also entweder meine Arbeit wird wertgeschätzt und ist qualitativ hochwertig und die passt für die Leute, die bei uns entscheiden, wer was kommentiert oder nicht. Und wenn mein Kommentar einem oder mehreren Personen, die das entscheiden können, nicht zusagt, dann ist es so. Aber ich dränge mich nicht rein, ich dränge mich nicht vor. Ich will meine Arbeit so gut wie möglich machen und das Vertrauen kriegt man dann irgendwie zurückgezahlt durch Einsätze, durch Spieler, die vielleicht nominell wichtiger sind als andere, wie zum Beispiel ein WM-Quali-Match ist natürlich wichtiger als ein Testspiel von irgendeinem Verein im Vorfeld der Saison. Brauchen wir nicht diskutieren. Und ja, das ist mein Zugang. Ich war nie ein Knierutscher, Bettler. Das mach ich nicht. Ich weiß, dass du mit Lobbying was vielleicht was anderes meinst, aber
also das mach ich nicht. Nicht das negativ konnotierte Lobbying, das man aus der Politik kennt, sondern einfach auch das sich in Stellung bringen, so, aber jetzt nicht mit garstigen oder unlauteren Mitteln, sondern eh auch, wie du gesagt hast, du hast dein Interesse bekundet.
Ja,
das ist
ja
auch ein gewisser erster Schritt im Lobbying.
Ja, ja. Harry Gartl haben wir mal zu Gast gehabt bei uns im Kaffeehaustag und das gegangen mitunter um den Bau des Allianzstadions. Und er hat gesagt, er ist damals aktiv auf den Präsidenten, auf Michael Kramer zugegangen und gesagt, ich habe Interesse, das Projekt zu übernehmen, weil sonst hätte man auf ihn wahrscheinlich gar nicht geblickt, sondern hätte einen anderen geholt. Also einfach dieses Interesse bekunden und der, aktiv der zu hat, sagen, ich, will, ich will es machen und ich kann es und ich traue es mir zu.
Ja, na, also das kann man bei uns im ORF immer machen und das wird auch gewünscht. Es werden immer Leute gesucht, die Interesse an gewissen Sportarten, an gewissen Sparten haben. Und da kann man bei uns immer reden und stößt man immer auf offene Ohren.
Eishockey, Fußball. Welche Sportrechte? Du hast zwei Wünsche frei und kannst dir zwei Sportrechte aussuchen, die du zum ORF holst. Welche wären das?
Und vergiss einmal sämtliche Budgetdiskussionen.
Genau, also du hast die Taschen sind gefüllt und du kannst da zwei Sportarten oder zwei Events, wie auch immer,
oder Bewerbe
in den ORF holen. Exklusiv und vollumfänglich.
Die NHL. Und ich glaube, es generell sehr boomt die National Football League, die amerikanische Liga, weil das, glaube ich, durch die Decken geht, auch in Europa. Und ich glaube, das wäre ein riesen Mehrwert. Wie du gesagt hast, wenn man volle Taschen hat.
Sollte Martin Serenci das hören und irgendwann volle Taschen haben, NHL und NFL demnächst im ORF.
Ich bin jetzt nicht ein Football-Fan, aber ich glaube, das würde beim Publikum auf große Resonanz stoßen, weil ich glaube, Football ziemlich oder sehr, sehr beliebt ist.
Absolut. Und auch, ja, ich bin ja ein riesen Denver Broncos-Fan. Die Café aus der Körer wissen das.
Folge für Folge.
Mittlerweile. Und ich bin es deshalb, weil ich mit 7 Jahren oder 8 Jahren im Skiurlaub hat mich der Papa aufbleiben lassen, einmal im Jahr, oder die Eltern. Und wir haben Skifahren in Gröbming und bin immer mit meiner Schwester natürlich als kleines Kind im Zimmer geschlafen, da war mein Papa, weil wir Football geschaut haben in der Nacht. Und die erste Super Bowl, die ich gesehen habe, haben die Broncos gewonnen. Und das wurde damals halt auch super aufgebaut vom ORF und dem Christopher D. Ryan, der jetzt bei einem anderen Sender wieder mit der NFL beschäftigt ist. Aber da habt ihr schon große Pionierarbeit geleistet. Und finde es sehr schade, dass, ja, kann man ehrlich sagen, jetzt auch Puls 4 und Puls 24 die Rechte nicht mehr haben seit 1 oder 2 Jahren. Gerard wieder her. Lorenz, redet einmal mit Martin.
Daniel, du hast da vorher erzählt, dass sich das sehr gefreut hat, das Feedback, das du erhalten hast rund um die Eishockey-WM. Hast aber anklingen lassen, dass es auch natürlich negative Kommentare gibt, wenn es nicht so läuft. Gibt es irgendein Live-Kommentar von dir, wo du dir in dem Moment, wo es ausgesprochen war, gedacht hast, bist du deppert, den Fehler, den hätte ich mir gerne erspart?
Ja, es gibt schon Momente, wo es einen reißt, wenn man vielleicht nicht die korrekte Formulierung findet oder sich verhaspelt. Ich kann mich an einen Moment erinnern, der war aber gar nicht im Fernsehen auf Sendung, sondern nur in der damaligen TVT noch, jetzt ORF On. Es werden in der Pause die Streams nicht abgedraht, sondern es läuft weiter. Und das war ein Cup-Match, ich glaube Gurten gegen Rapid in...
Hat es gegeben,
ja.
Vor 2 Jahren oder so.
Ja, genau. Und da ist das Licht auch ausgefallen und so. Das war ziemlich turbulent, das Match. Und das ist in die Verlängerung dann auch noch gegangen. Und der Roman Melich war neben mir und es war sehr zäh. Also das Spiel war teilweise dann wirklich mühsam, weil es ewig lang gedauert hat und eben mit dem Ausfall vom Flutlicht und so weiter. Und dann sage ich zu ihm, hoffentlich geht jetzt wieder mehr oder hoffentlich passiert mehr, weil jetzt war es schon fad. So, was das so in der Pause war, wo man denkt, man ist eigentlich nicht auf Sendung. So, 10 Sekunden später habe ich schon das erste E-Mail gekriegt. Was glaubt ihr überhaupt? Das ist ja, wie kann man sagen, dass das fad ist? Und da.
Von einem Zuschauer oder intern?
Nein, Zuschauer. Und da fällt einmal kurz die Farbe aus dem Gesicht, weil man dann überlegt, was habe ich noch alles gesagt? Das ist ja dann das Problem. Also muss man gewaltig aufpassen.
Da gab es ja auch Dinge,
ja, natürlich,
in den Halbzeitpausen.
Genug Dinge, die da passieren können. Ja, kann passieren. Und da muss man gewaltig aufpassen. Das sind dann so Momente, wo man sich denkt, man könnte mit einer blöden, falschen Formulierung, mit einem blöden Schmäh, mit irgendwas unangemessen, dass man da sagt, seine Karriere in Wahrheit aufs Spiel setzen, weil das kann ja dann sehr groß aufgebauscht werden, wenn man da irgendeinen Blödsinn sagt, der, wo man selbst glaubt, der ist nicht auf Sendung, aber ist dann auf Sendung. Also das waren so Momente zum Beispiel, die, wo man dann in Zukunft genauer drauf achtet. Da wird dann immer darauf hingewiesen, bei uns dann, Freunde, jetzt ein bisschen ruhig in der Pause, man hört alles. Schwierig.
Wie gehst du generell mit Kritik um? Oder wie nah lässt du das an dich heran?
Ja, schon. Also es betrifft mich schon, wenn jemand Kritik übt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der das gleich so links liegen lassen kann, weil ja, es betrifft mich einfach. Also ich bin der Typ, der das schon sehr ernst nimmt. Kommt natürlich immer darauf an, wie die Kritik auch formuliert wird. Da kommt ja vom Biss. Also da kommen ja von Beschimpfungen bis hin zu wirklich sachlicher Kritik. Bei sehr unsachlicher Kritik mit Beschimpfungen, das habe ich gleich im Papierkorb im Mailprogramm. Bei anderen schreibe ich schon zurück. Also ich schreibe auf die meisten Mails antworte ich schon. Also das mache ich schon. Oft vielleicht ein bisschen schnippisch dann auch und ein bisschen ja, angriffig vielleicht auch, weil ich oft einfach diese Beschimpfungen nicht verstehen kann. Aber im Grunde, ich weiß, muss man souverän sein und über den Dingen stehen. Nur da tue ich mir schwer, weil es doch mich betrifft. Und man wird als Person dann attackiert und nicht nur als Kommentator, der die Arbeit macht. Und das stört mich schon extrem, wenn man wirklich persönlich angegriffen wird. Ich weiß, es sollte auch nicht betreffen. Und ich kriege jetzt nicht großartige Hassnachrichten. Also das kann ich nicht behaupten. Aber mitunter gibt es dann schon Mails, die mich stören. Letztens, ich meine, da passieren auch kuriose Sachen. Letztens hat mir jemand eine Mail geschrieben, was mir nicht einfällt, warum ich die und die Statistik erwähne. Das stimmt gar nicht, warum ich das im Kommentar erwähne. Da habe ich gesagt, habe ich zurückgeschrieben, ich habe das Match gar nicht kommentiert. Das war jemand anderer, ich weiß gar nicht. Also da kommen natürlich auch solche Dinge dann. Die wollen auch Dinge interner von mir wissen. Was läuft jetzt im Eishockey, warum antworten sie mir nicht, wie viele Spiele zeigt sie, wann sind die Beginnzeiten, solche Dinge, das kann man sich in jedem Fernsehprogramm nachschauen oder wenn man ein bisschen recherchiert. Also man ist schon ein bisschen mit Dingen konfrontiert, die einen selber nicht betreffen. Ja, aber es ist, man ist schon in der Auslage und dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem, ich glaube, braucht es bei mir noch ein bisschen Zeit, das links liegen zu lassen, wenn so wirklich harsche Kritik kommt. Das ist schwierig, weil man persönlich würde das wahrscheinlich nie mehr sagen ins Gesicht. Aber es liest sich dann schon oft echt hart, wenn irgendwelche Dinge da daherkommen.
Kritik, die persönlich kommt, ist meistens interne Kritik. Wie schaut die beim ORF aus? Wie schauen da die Feedback-Schleifen aus?
Ja, es gibt schon Feedback. Es gibt jetzt keine standardisierte Feedback-Schleife, würde ich sagen. Aber bei Spielen wird schon, vor allem bei Fußballspielen, gibt es dann schon Feedback. Also da telefonieren wir nochmal mit dem verantwortlichen Redakteur, mit dem Fußballchef, demjenigen oder derjenigen, die die Sendung gestaltet hat. Und mit den Experten auch. Also wir unterhalten uns schon regelmäßig, damit wir uns auch verbessern.
Abschließende Frage vor unseren Schlussteilen. In den vergangenen 2 bis 3 Jahren, würde ich sagen, hat man, zumindest wurde es medial so dargestellt, dass es auch diverse Ungereimtheiten, würde ich es mal nennen, in der ORF-Sportredaktion gegeben hat. Ist jetzt auch völlig wurscht, also brauchen wir nicht auf Details eingehen. Ich weiß auch gar nicht, deswegen ist es relativ sinnlos. Aber der Lorenz und ich, wir kennen das auch in ähnlicher Weise von unseren Jobs oder bisherigen Jobs, egal ob Rapid, Admiral oder ÖFB, wenn es irgendwo kriselt, dann schlagt es auf, medial in der Bevölkerung. Und sobald das eigene Unternehmen kritisiert wird, wird man dann auch im privaten Umfeld überdurchschnittlich oft einmal darauf angesprochen. Die Tante, die sich für Fußball nicht interessiert, wenn es aber im Präsidium kracht, dann höre ich das auch beim Mittagessen, so auf der Art, na, was ist denn los bei euch? Wie gehst du mit solchen Situationen um oder bist du eher dann diplomatisch und vertrittst halt dann die Unternehmenslinie, weil ich finde das im privaten Umfeld immer ein bisschen schwieriger.
Ich versuche die Diskussionen eigentlich relativ schnell abzustechen, weil es doch sehr häufig vorkommt und man mit Argumenten teilweise nicht weit kommt, weil es ist eine vorgefertigte Meinung über ein ORF, über von mir aus die Haushaltsabgabe, über gewisse handelnde Personen im ORF, die Leuten nicht passen. Aber dann sage ich, was soll ich jetzt machen? Was soll ich als Redakteur, als Kommentator, als Moderator machen, um das zu verändern? Ich kann nichts machen. Was wollt ihr jetzt von mir hören? Also man ist schon irgendwie so in der Auslage und man kommt sich so vor wie so ein, wie ist das, so ein Kasten, wo man was, wie in der Schule, wo man Zettel schreibt und was einschmeißt, dieser Kummerkasten, genau, Kummerkasten. Aber ich bin die falsche Adresse und das sage ich ja immer. Natürlich kann man sich über Dinge aufregen. Wir stehen in der Öffentlichkeit, der ORF ist in der Öffentlichkeit, jeder zahlt dafür. Das ist auch, glaube ich, so die Mentalität. Ich zahle dafür, ich möchte was dafür haben, ich möchte, dass das passt. Mit dem ist man sehr häufig konfrontiert und ich versuche mir das wirklich, ich spreche schnell in eine andere Richtung zu bringen, weil es kann sich nicht ins Positive wenden. Diese Gespräche gehen nie ins Positive. Es ist eine Abwärtsspirale aus meiner Sicht. Man kann mit Argumenten kommen, ich komme immer mit Argumenten, aber die vorgefertigte Meinung ist halt dann doch meist die vorherrschende. Also lassen sich nur wenige irgendwie umstimmen oder positiv stimmen.
Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at.